Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Nouvelle Cantine, mein Lieblingsrestaurant am Arbeitsplatz. Mein Name ist Michael Lorenz und auch heute darf ich wieder sagen, Bernhard, herzlich willkommen in deinem Podcast.
Ich finde es immer gut. Ich kann es eigentlich jedes Mal wiederholen. Ich finde es einfach gut, dass du mich immer in meinem eigenen Podcast anmoderierst. Weil wir uns ja schon so lange kennen und tatsächlich schon so viele erfolgreiche Sendungen gemacht haben. Die Stammhörerschaft ist gigantisch. Und was ich immer wieder feststelle, ich weiß gar nicht, kannst du mir mal erklären, dass wir manche Podcast-Folgen bei der Veröffentlichung gar nicht so stark haben. Und dann im Laufe der Zeit merken wir plötzlich, dass immer wieder noch neues Feedback kommt. Wie kommt das?
Ja, das ist entweder, kann das an dem Interviewgast natürlich liegen oder dass ein bestimmtes Thema dann plötzlich dann zum Trend wird. Ne? Wir waren dann vielleicht früh dran mit einem Thema. Deswegen, das darfst du ja einfach nicht vergessen, dass Spotify und Co. wie eine Suchmaschine funktionieren. Ne? Und wenn man dann jetzt plötzlich nach Theresa Geisel sucht oder, und damit mache ich mal den Schwenk rüber zu unserem heutigen Gast, zu Burkhard Schmidt, da wird nämlich sicherlich auch der eine oder andere nachsuchen. Herzlich willkommen in unserer Runde.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr.
In meiner Vorbereitung habe ich schnell herausgefunden, absoluter Insider, Kenner der Branche, sind Herausgeber vom GV Praxis. Und damit würde ich sagen, steigen wir auch ein in die Folge. Sie sind ja schon ziemlich lange im Geschäft. Für diejenigen, die Sie noch nicht kennen, vielleicht stellen Sie sich selber einmal kurz vor, das wäre klasse.
Also ich bin tatsächlich nach meiner Berechnung schon seit 4 Jahrzehnten in diesem Markt unterwegs und habe nach meinem Studium BWL ein Volontariat in diesem deutschen Fachverlag gemacht, für den ich arbeite. Und wie das manchmal so ist, man findet sich entweder sofort zurecht in so einem großen Unternehmen oder gar nicht. Und ich habe es tatsächlich dann über diverse Stationen. Ich hatte dann nach dem Volontariat, war ich Ende der 80er in der Schweiz unterwegs, habe mich da mit Gemeinschaftsgastronomie beschäftigt, weil wir da auch eine eigene Zeitung hatten. Wir haben dann Anfang der 90er eine Veranstaltung ins Leben gerufen am Bodensee, wo Österreich, Schweiz und Deutschland zusammengekommen sind. Diese Veranstaltung, Internationales Managementforum, gibt es heute noch. Und bin dann 98 stellvertretender Chefredakteur, seit 2000 Chefredakteur, nach 20 Jahren dann für dieses Magazin, was eigentlich das Leitmedium der Branche ist, bin ich jetzt seit 10 Monaten Herausgeber. Und wie Sie richtig sagen, ist die Gemeinschaftsgastronomie so mein ganzes Leben mir begleitet. Und da kann man tatsächlich davon reden, dass ich tatsächlich die Branche doch ziemlich gut kenne.
Apropos kennen, Bernhard, woher kennt ihr euch? Könnt ihr mal kurz auflösen? Ihr seid ja gemeinsam in München.
Ja, wir sind gemeinsam in München wegen wieder an einem besonderen Ort, wie immer, wenn wir unsere Podcast machen, aufgrund der Preisverleihung. Burkhard hat schon frühzeitig irgendwie uns erkannt und uns entdeckt. 2018 war das, glaube ich, ne?
Ja, schon etwas länger her. Und ja, wir gucken logischerweise immer auf neue Unternehmen, die sich ja auch mit irgendwas profilieren wollen. Und Business-Restaurants haben uns von Anfang an sozusagen interessiert. Wir haben auch dann uns vor Ort mal getroffen. Ich habe dann eine größere Geschichte gemacht, habe dann auch den Bernhard eingeladen zu unserer Branchenveranstaltung in Hamburg jetzt im März und jetzt haben wir uns wieder entdeckt.
Ja, sehr schön. Also habt ihr gestern die Preisverleihung auch zusammen erlebt, war ja auch ein tolles Erlebnis für dich, Bernhard. Wir haben in der letzten Folge ja auch schon drüber gesprochen. Genau, von daher schöne Gemeinsamkeit.
Man muss auch wissen, vielleicht für die Hörer und Hörer ist es gar nicht so bekannt. Man hat immer diese Michelin- und Gastronomietester und Bewertungsportale wie TripAdvisor, wo die ganzen Restaurants bewertet werden. Aber dass die Gemeinschaftsverpflegung tatsächlich so einen hohen Stellenwert hat innerhalb der Verpflegungsbranche, das ist mir auch erst im zunehmenden Alter so ein bisschen bewusst geworden, je mehr ich mich damit beschäftige, je mehr ich merke, dass wir Köche dafür verantwortlich sind, für Kindergartenverpflegung, für, ja, es geht dann ja weiter mit der Schulverpflegung, die betriebliche Verpflegung, in den Krankenhäusern verpflegen wir Köche, im Altersheim verpflegen wir. Ja. Also wir Köche begleiten ja im Prinzip unsere Gäste das Leben lang. Und dass die Gemeinschaftsverpflegung, das ist schon ein Riesenthema.
Und was hast du in der letzten Folge gesagt? Das waren, glaube ich, 17 Millionen Essen?
17 Millionen Mittagessen durch Caterer im pro Tag. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist schon eine gigantische Zahl.
Mhm. Und wie du sagst, in der Wahrnehmung mal, ne, für Otto Normalverbraucher, zu denen ich mich ja auch dazu zähle, neben euch beiden Experten, gar nicht so in der Sichtbarkeit. Aber vielleicht fangen wir auch da nochmal an, ne, weil wir haben jetzt ja auch unter den Hörern und Hörern nicht nur Experten. Vielleicht können Sie es nochmal eingangs so ein bisschen erläutern, Herr Schmidt. Was steckt alles unter Gemeinschaftsverpflegung? Ist es das, was Bernhard eben gerade aufgeführt hat, oder was ist das Verständnis?
Also es ist innerhalb des Außerhausmarktes, von dem wir ja immer sprechen. Wir haben ja einmal die Hotellerie, wir haben das Gastgewerbe, Gastronomie. Wir haben auch eine Schwesterzeitschrift, Food Service, die sich mit System- und Markengastronomie befindet. Und dann gibt es eben diesen Markt, ich sag mal, der ist eigentlich mehr so Non-Profit. Er ist nicht primär kommerziell ausgerichtet, der Gemeinschaftsgastronomie. Und dieser Markt, Bernhard hat es ja schon gesagt, bekleidet eigentlich die Gesellschaft von der Stunde Null fast an, ja. Und man kann über diesen Markt relativ viel auch an Veränderungen in der Gesellschaft erkennen, wenn ich nur dran denke, wir haben an die 6 oder 57 Studierendenwerke in Deutschland und die Mensen, ja, die ja heute für uns Vorreiter sind, weil so viele Multikulti-Studierende auch dort auflaufen und es gibt so wahnsinnig viele unterschiedliche vegetarische Angebote. Es gibt mittlerweile Veggie-Mensen in Berlin, in Erlangen. Und von daher kann man so vieles in diesem Markt der Gemeinschaftsgastronomie spiegelbildlich erkennen, was eben die Gesellschaft berührt. Und das macht diesen Markt so interessant. Und von daher gesehen, ja, es ist ein schlafender Riese, sage ich mal. Man hat innerhalb dieser Gastronomie, wenn man so über den Gesamtmarkt redet, hat man eigentlich die Gemeinschaftsgastronomie selten im Blick. Ja, die ist also auch nicht so sexy. Wir merken es auch immer, wenn wir Pressemitteilungen lancieren, jetzt wieder großes Catering-Ranking. Das wird jetzt nicht so wahnsinnig von der Tagespresse aufgegriffen, weil man irgendwie die Hotellerie und die Gastronomie irgendwie spannender findet. Aber Sie haben recht, es ist ein hochrelevanter Markt für die Zukunft und darüber können wir ja nachher noch reden.
Jetzt haben Sie eben GV Praxis genannt, wichtiges Magazin auch der Branche. Wo ist das zuzuordnen? Also wer gehört dazu? Wo ist das verlegt?
Also wir haben tatsächlich mit diesem Branchenmagazin 73 angefangen und feiern in diesem Jahr unser 50-jähriges Jubiläum. Das Ganze wurde begründet von unserem Geschäftsführer. Man muss wissen, der Deutsche Fachverlag, der jetzt über 70 Jahre alt ist, hat über 100 Medien, 800 Mitarbeiter. Wir machen 120 Millionen Umsatz und sind in 13 verschiedenen Branchen unterwegs. Und eine dieser Branchen ist der Außerhausmarkt. Und das ist letztendlich auch ein Grund, weshalb mir über viele Jahre die Arbeit so Spaß gemacht hat, dass wir auch aus anderen Redaktionen natürlich immer wieder Austausch pflegen zu den Kollegen von der Hotellerie, von der Gastronomie und auch unser Flaggschiff, die Lebensmittelzeitung, wo viele Entwicklungen im Retail mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung dann auch in der Gastronomie landen. Das in der Summe ist eben dieser spannende Arbeitgeber, der eigentlich für mich auch so spannend war, dass ich das über viele Jahre dort meine Arbeit sehr gerne gemacht habe.
Ihr hattet doch das jetzt in eurer letzten Ausgabe nochmal veröffentlicht. Das fand ich so spannend. Das war wirklich mit Zahlen sehr, sehr gut hinterlegt und sehr gute Recherche gemacht, ja. Dass eben bei der Mensa-Verpflegung oder Hochschulverpflegung, das sind ja im Prinzip dann ja später auch meine Gäste in den Betrieben, dass es da eine Umfrage gegeben hat. Ich weiß nicht, wie hoch war der Wunsch nach vegetarischen Gerichten? Ja,
also ich habe in meiner neuen Kolumne, habe ich das mal aufgegriffen. Es ist interessant, 2013 gab es ja einen Aufruf der Grünen zur Bundestagswahl, dass man sich durchaus mal einen Veggie-Tag pro Woche erlauben könnte. Und da gab es einen Riesenaufschrei im Boulevard und überhaupt, dass die Grünen sozusagen den Deutschen das Fleisch vom Teller nehmen wollen. 10 Jahre später haben wir diese Untersuchung in den deutschen Mensen mal gemacht und da liegt der Anteil von vegetarischen Angeboten pro Tag bei 90%. Das heißt, wir haben schon keinen Veggie Day mehr, sondern wir haben eine Veggie Week. Das gleiche in der Größenordnung von etwa 80% auch am Arbeitsplatz. Mit anderen Worten, innerhalb von 10 Jahren hat sich das gesamte Angebot der Branche so verändert, weil eben bestimmte Faktoren wie Klimawandel und vielleicht auch mehr Sensibilität, vielleicht auch das Gesundheitsdenken so als Impulsgeber diese Veränderungen hervorgerufen haben, dass sich eigentlich auch die Gemeinschaftsgastronomie dem nicht verschließen kann.
Und ich frage euch mal, euch beide, ist das etwas, was als Nachfrage kam und sich so entwickelt hat? Oder ist es eher andersrum gekommen, war zuerst das Angebot da?
Ich glaube, dass es ja auch die Kunst von uns ist, auf den Markt zu reagieren. Es ist schon so, wir hatten, wie gesagt, ja diese Preisverleihung und da war ein Kollege, die sind auch geehrt worden und dieses Restaurant ist geehrt worden dafür, dass die auf 100% Bio umgestellt haben. Und die Mitarbeitenden waren bereit, auch mehr Geld dafür auszugeben. Als sie das dann erläutert hatten, hat man auch gemerkt, dass es aus der Belegschaft kam, also von den Gästen kam, dass sie wirklich nur noch sich biologisch ernähren wollen und dafür auch bereit sind, mehr Geld zu bezahlen. Ich meine, wir wissen ja alle, was wir da in unseren Körper reinschütten. Und wenn man eben ein bisschen mehr Geld ausgibt, dann spart man das später bei der Apotheke. Das muss man einfach so sehen.
Ich denke, eine gute Gemeinschaftsgastronomie sollte die Gäste auch inspirieren. Sie kann eigentlich nicht an den Trends vorbei agieren. Das ist eigentlich ganz deutlich in Unternehmen, die sich ohnehin als vielleicht auch umweltfreundlich oder klimaneutral definieren. Nach draußen, da kann man nicht nach innen seinen Mitarbeitern ganz was anderes servieren. Ich glaube, da geht es um die Glaubwürdigkeit. Und das ist auch einer der größten Impulsgeber, dass sich die Gesellschaft eben in vielen Themen auch auf dem Teller der Gemeinschaftsgastronomie dann wiederfindet. Und das ist eigentlich spannend zu sehen. Und wenn Bernhard sagt, dass die Studierenden in 4 oder 5 Jahren dann in der Betriebsgastro landen, dann kann man sagen, naja, die werden dann aber auch nach 40 Jahren in der Seniorenresidenz irgendwann auflaufen und auch da werden neue Impulse sicherlich dann erwartet. Das sehen wir auch heute schon, weil alle wollen ja gesund alt werden und neben der Bewegung die Ernährung eben der wichtige Faktor.
Ja, wir haben es ja, glaube ich, an anderer Stelle auch schon nochmal gesagt, Bernhard, das ist eigentlich Wahnsinn, was für eine Verantwortung du ja nur zu einem kleinen Teil, aber eben auch damit trägst auch, ne? Also was für einen Anteil an der Gesamtverpflegung, Gemeinschaftsverpflegung eben auch trägt. Sehr, sehr spannend. Herr Schmidt, Sie haben eben das Thema Trends schon genannt. Ich war auch auf der Internorga bei dem Kongress, sonst hätten wir uns ja schon vorher mal kennengelernt. Aber das war ja pflanzenbasiert, war ja einfach das große Thema. Also es war ja fast egal, ob jetzt auch nochmal einen zu nennen, Blockhaus oder so, typischer Steak-Anbieter. Das Oberthema war plant-based, einfach alles. Was gibt's darüber hinaus noch? Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das das alleinige Thema ist, was so diskutiert wird oder was vielleicht gerade ja heiß ist im wahrsten Sinne.
Also die Branche muss man immer sehr differenziert betrachten. Und Gemeinschaftsgastronomie ist natürlich sehr inhomogen. Warum? Weil das, was in der Seniorenresidenz serviert wird, hat jetzt nicht direkt was mit einem Vorstandscasino von Daimler zu tun. Das sind unterschiedliche Märkte, die alle unter diesem Begriff Gemeinschaftsgastronomie stattfinden. Also da müssen wir immer gucken, wo was passiert. Aber für uns der wichtigste Markt und vielleicht der impulsstärkste Markt ist natürlich alles, was rund um den Arbeitsplatz passiert. Und da hat sich ja durch Corona eine ganze Menge ereignet. Stichwort New Work. Man muss sich vorstellen, dass aus einer 5-Tage-Woche in vielen Fällen, wenn überhaupt noch eine 3-Tage-Woche jetzt stattfindet, Montag, Freitags, wie es sich abzeichnet, werden offensichtlich mehr für Homeoffice genutzt als vor Ort. Und von daher sind die Veränderungen fundamental. Man muss sich in dem Markt quasi neu erfinden. Man muss auch weg von diesem Mittagsdenken 12 bis 14 Uhr, weil vieles an Arbeitszeiten sich flexibilisiert. Man will vielleicht auch um 16 Uhr noch irgendwas haben. Und die Veränderungen finden zum einen, jetzt komme ich zu dem, was Sie hören wollen, was verändert sich? Natürlich die Customer Journey, das heißt, heute möchte man auf der App digital schon wissen, was an Lieblingsgerichten vielleicht in 2 oder 3 Tagen passiert. Man möchte auch Informationen, man möchte vielleicht sogar erinnert werden, dass ein bestimmtes Gericht zu denen dem Tag kommt. Das ist das eine. Zum anderen haben wir gerade durch den Fachkräftemangel, man muss sich vorstellen, wenn viele Kantinen nur noch 3 Tage richtig arbeiten können. Das ist ja alles auch eine Personalfrage. Kann ich mir dieses Personal an den restlichen Tagen leisten? Also das leistet natürlich dem Thema Robotik Vorschub. Und wir haben tatsächlich in diesem Jahr werden die ersten Cafeterien mit einem, wenn man so will, Food-Roboter ausgestattet. Man wird dann mal gucken, wie die Bowl, die da vor den Augen zubereitet wird, dann schmeckt. Aber das ist, sind alles Impulse, die tatsächlich auch auf der Internorga, die Sie ansprechen, das ist für uns die wichtigste Messe in Hamburg, deutlich wurden. Also die Digitalisierung macht auch in diesem Markt nicht Halt und verändert vieles von dem, was man vielleicht vor 2 oder 3 Jahren überhaupt nicht für möglich gehalten hat. Und tatsächlich ist der Kochroboter in der Branche mittlerweile ein heiß diskutiertes Thema.
Möchte vielleicht den Trend, wonach du fragst, noch um eins ergänzen, Stichwort Employer Branding. Wir haben auch das Gefühl, dass die Betriebe wahrscheinlich in Zukunft bereit werden, komplett den Mitarbeitenden zum Essen einzuladen. Frühstück, Mittag, Nachmittag und Abend. Es spielt also überhaupt gar keine Rolle, wann er sich im Unternehmen aufhält. Er muss von uns Gastronomen versorgt werden, ist klar. Aber er braucht dafür nichts bezahlen.
Also wir haben tatsächlich gehört, dass bei Axel Springer in Berlin, die haben ja da ihren Hauptsitz, der Vorstand, jetzt angeregt hat, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kostenlos ihr Essen bekommen sollen, um damit auch einen Hebel wieder zu bedienen, attraktive Arbeitgeber, sich doch vor Ort zu treffen, um einfach besser zu kommunizieren. Also die Attraktivität, das können wir jetzt daran wieder erkennen, von Gastronomie am Arbeitsplatz wird sogar wieder stärker hervorgeholt. Und das Thema Unternehmenskultur, Kommunikation, sich miteinander verbinden und austauschen, hat in diesen Zeiten offensichtlich eine ganz neue Bedeutung gefunden. Und Springer möchte das lancieren und wie ich hörte, wird das auch schon praktiziert.
Übrigens im Apple Campus gang und gäbe. Und wir merken ja, die Welt verändert sich durch das neue Arbeiten. Und die Arbeitgeber merken halt deutlich, dass sie die Bindung auch zu ihren Mitarbeitern verlieren durch Homeoffice, durch New Work. Und da sind wir eine zentrale Funktion. Ich sage ja immer wieder in sehr vielen Podcasts, wir sind das Herzstück des Unternehmens. Und unser Familienunternehmen muss diese Philosophie, die wir als Familienunternehmen haben, auf die Company übertragen. Denn so gelingt es, ja, dass die Firma wieder so ein Team wird, weil wir hören das ganz viel, dass die Bindung weg ist und dann plötzlich kann der dann in München arbeiten, in Hamburg arbeiten oder in Frankfurt arbeiten. Das spielt dann keine Rolle mehr, weil er überhaupt keine soziale Bindung mehr zum Unternehmen hat. Und das ist jetzt nur auf Deutschland bezogen. Wenn er dann im Englischen noch ein bisschen fit ist, arbeitet er dann plötzlich europäisch, dann arbeitet er für ein amerikanisches Firma. So verliert natürlich jedes Unternehmen auch wertvolle Mitarbeiter, wenn man nicht diese Zeit hat, wo man sich trifft und sagt, ach, wie war es denn auf der Konfirmation deiner Eltern oder wie hat dein Sohn da im Handball gemacht oder wie geht's den Kindern in der Schule? Dass dieses soziale Umfeld, und es gibt ja Studien darüber, wie du vereinsamst, wenn du in Homeoffice arbeitest. Ich glaube, dieses soziale Umfeld ist unheimlich wichtig für alle, die in einem Unternehmen arbeiten.
Bernhard, merkt ihr das denn auch in den Betriebsrestaurants, dass die Flexibilität über einen Tag jetzt immer mehr gefordert ist?
Es ist sehr stark abhängig von der Zielgruppe, womit wir den ersten Preis gewonnen haben im Kantinentest im Bereich Verantwortung über 400 Essen. Es ist ein sehr schwieriger Standort, weil wir Menschen vom Shopfloor haben und wir haben Angestellte. Und dann liegt es noch auch in einer besonderen Region im Allgäu, wo New Work vielleicht jetzt nicht München, Hamburg oder Frankfurt ist oder Berlin. Da ist es natürlich so, dass wir beide bedienen müssen. Und die Menschen vom Shopfloor, die haben halt eine getaktete Pause. Du musst dir ja in Produktionsbetrieben das vorstellen, dass die Pausen getaktet sind, genau auf 30 Minuten. Dann geht die eine Truppe, damit die Maschinen weiterlaufen können. Das ist ja genau ausgeklügelt von dem Unternehmen. Während wir bei den Angestellten das immer wieder merken, dass die gerne auch schon vor 12 kommen und dass die auch gerne nach 2 Uhr kommen, weil sie morgens vielleicht ein bisschen später angefangen sind. Also die Mittagspause 14 Uhr, 14.30 Uhr zieht sich so ein bisschen nach hinten raus. Sie nehmen gerne noch mal abends was mit. Wir haben so To-Go-Boxen, wo wir eine Art HelloFresh machen, also wo die Zutaten drin sind, vakuumiert, wo es eine Rezeptanleitung gibt, was man dann zu Hause sich schnell zubereiten kann. Das merken wir schon. Diesen ganzen Transformationsprozess merken wir natürlich extrem und wir gehen den ja auch voraus. Wir geben ja mit, wir geben dir Bowls mit, dass du das deiner Frau abends auch mitbringen kannst, das Essen. Bin ja immer wieder der Meinung, dass wir da schon sehr weit vorne sind.
Herr Schmidt, Sie haben eben die Politik schon angesprochen. Das war jetzt 10 Jahre her. Gibt's aus Ihrer Sicht heute auch nochmal Bedarf, um Unterstützung aus der Politik zu bitten? Braucht's da mehr Unterstützung?
So, die Politik braucht die Unterstützung der Branche. Özdemir hat die Ernährungswende ausgerufen und der Hebel für veränderte Qualitäten in breiten Kreisen der Bevölkerung funktioniert ja nicht, indem ich den Menschen sage, kauft mal Bio, wenn sie vielleicht auch gar nicht das Geld haben, sondern da kommt die Gemeinschaftsgastronomie wieder zu ihrer Bedeutung, dass eben in der Kita, in Schulen die Qualität des Essens deutlich besser werden soll. Özdemir hat dazu auch jetzt ein neues Logo entwickelt. Es gibt ja Tausende, aber jetzt hat er ein neues entwickelt für die Gemeinschaftsgastronomie. Da geht es nach dem Anteil von Bio-Lebensmitteln, die eingesetzt werden. Und da gibt es Bronze, Silber, Gold. 5-50% der Betriebe, die das schaffen, sollen Bronze bekommen. Bis 90% Silber, das ist schon sehr sportlich. Und zwischen 90% und 100% dann Gold. Daran können Sie erkennen, also die Bedeutung der Branche ist wohl in Berlin erkannt. Aber wenn wir über Unterstützung nachdenken, müssen wir auch mal reflektieren. Wir haben in den skandinavischen Ländern, gerade in den Kitas und auch am Arbeitsplatz, ganz hohe Bio-Anteile, die funktionieren auch deshalb, weil der Staat die Bedeutung der Ernährung für Kinder, für Schulen, für Schüler, für Schülerinnen erkannt hat. Und ich glaube, das wäre eigentlich die wichtigste Botschaft, dass einmal, wie wir es ja bei Springer schon gehört haben, dass eigentlich Kinderessen, Kitaessen und Schulessen einfach von dem Staat zu 100% subventioniert werden, übernommen werden, damit wir keine Ungleichheiten haben. Heute gibt es für sozial Schwächere dann schon die Möglichkeit, das Essen kostenlos anzubieten. Aber ich bin der Meinung, man sollte das tatsächlich nutzen zur Ernährungsbildung, weil das ist eigentlich schon der Schlüssel, um später gesund sich weiter zu ernähren. Und ein Thema noch, wenn ich das darf, ist für mich eigentlich das Sorgenkind, ist das Thema Krankenhaus. Weil im Krankenhaus ist Essen und Trinken eine von, ich weiß nicht, 10 oder wie viel Dienstleistungen, die alle gleich gehandelt werden. Und dabei wissen wir doch alle, wie herausragend wichtig in einer Ausnahmesituation für Patienten Essen und Trinken ist. Und dass man da nicht die Möglichkeiten hat, gerade in der Phase, wo man ja wieder gesund werden soll, mit einem tollen Essen zur Gesundung beizutragen. Das kann eigentlich niemand so richtig verstehen, der nicht die Kostensituation in den Krankenhäusern erkennt und weiß, was da alles im Moment an wirtschaftlichen Schwierigkeiten herrscht. Und da kommt, ganz ehrlich gesagt, das Essen und Trinken schlichtweg zu kurz. Da gibt es auch Initiativen von Ärzten und anderen Ernährungsfachleuten, die da auf die Barrikaden gehen, weil sie sagen, das kann doch nicht wahr sein. Aber wir haben tatsächlich die Situation, dass in vielen Krankenhäusern die Bedeutung von Essen und Trinken nicht wirklich erkannt wird oder vielleicht erkannt wird, aber man keinen Schlüssel hat, um das qualitativ so hinzusetzen, dass man tatsächlich auch zufriedene Patienten dann erwarten kann. Und das ist etwas, wo die Politik auch mal drüber nachdenken soll. Auch das gehört ja zum Gesundheitsthema dazu, dass man eine gute Ernährung hat, die tatsächlich auch den Krankheitsverlauf optimiert und nicht noch verschlechtert. Es gibt ja auch viele Patienten, die mit einer Mangelernährung schon im Krankenhaus sind. Und da muss man einfach mehr tun. Und wir wissen aber alle, dass gerade im Gesundheitswesen so einiges im Argen ist. Und da ist Essen und Trinken offensichtlich so ganz weit hinten angesiedelt.
Ja, und das macht ja die Leute krank, wenn man sich falsch ernährt. Ich möchte vielleicht dazu noch eins sagen. In den Betrieben ist es ja auch so, viele Unternehmer haben das ja schon erkannt und wollen ihren Mitarbeitern besseres Essen geben. Sie wollen es ja. Deshalb haben ja solche Köche wie unser Michelin-Sternekoch Michael Bernhard oder ich bin ja auch vom Herzen her Koch. Deshalb haben wir ja auch die Möglichkeit, dort gut zu kochen, frisch zu kochen, ohne Konservierungsstoffe. Jetzt ist es nur so, dass der Staat einfach sagt zu dem Unternehmer, wenn du deine Mitarbeiter besser verpflegen möchtest, dann ist das geldwerter Vorteil gegenüber deinen Mitarbeitern und du musst das versteuern. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Du musst es einfach versteuern. Wenn du mehr gibst, musst du mehr Steuern darauf zahlen. Das ist einfach auch eine Sache, die ich unbedingt politisch gelöst haben möchte.
Nicht gerade ein Motivator, ne? Also klar, da muss Employer Branding schon einfach sehr stark ziehen, was es ja was es halt tut. Aber ja, das klingt auch danach, als müsste das nicht unbedingt sein.
Und im Gesamtkontext, wenn wir uns gesund und nachhaltig ernähren möchten, damit wir unsere Lebensqualität und unsere Lebensdauer vor allen Dingen auch steigern, ist das einfach ein No-Go in meinen Augen.
Interessante Punkte, oder? Also Kita, Kindergärten, Krankenhäuser angesprochen und jetzt auch nochmal Betriebsgastronomie, da ist es doch an vielen Stellen soweit. Habt ihr eine Vermutung, warum das nicht oder noch nicht passiert oder sind die gefühlt dran?
Also der Bereich Gastronomie in den Einrichtungen ist eigentlich ja immer etwas, was unter ferner Liefen läuft. Also wir haben ja nicht die Kernkompetenz von Einrichtungen ist ja nicht Essen und Trinken. Und von daher stellen wir fest, dass es immer darauf ankommt, ob die Verantwortlichen die Bedeutung auch erkennen. Und das geht in Schulen los, wenn das Kollegium ebenfalls zum Essen kommt, ja, dann haben die Kinder schon mal das Gefühl, okay, wir müssen da auch vor Ort sein. Wenn die Schulleitung auch stärker darauf drängt, dass eine Zusammenarbeit mit dem Caterer stattfindet. Ich habe jetzt gerade von einem großen Caterer gehört, die haben alleine 85 Schulen, wo Bio-Essen serviert wird, dann hat das ja irgendeinen Hintergrund. Also entweder ist da jemand, der bereit ist, mehr Geld zu zahlen, und wenn es die Eltern sind, oder es gibt einen Impuls. Und wenn ich vorhin da etwas nachdenklich über Krankenhaus geredet habe, es gibt tatsächlich auch Leuchttürme. Also einer der Leuchttürme sind die Waldkliniken in Eisenberg, Thüringen. Die haben sich ein Krankenhaus geleistet, das gestaltet wurde von Matteo Thun, das ist ein bekannter Architekt. Und die haben dieses Krankenhaus entwickelt nach dem Motto, man soll nicht erkennen, dass ich in einem Krankenhaus bin. Und das bedeutet, dass ich einen ganz anderen Ansatz habe. Und ich will damit nur sagen, es gibt auch immer wieder die Impulse von denen, die eigentlich für diese Einrichtung als Auftraggeber zur Verfügung stehen und die sagen, wir wollen anders sein als alle anderen. Und das wird sicherlich Bernhard Kampmann auch bestätigen. Also wenn die Geschäftsführung möchte, dass etwas passiert, dann ist das natürlich der beste Hebel, weil die Bedeutung von Essen und Trinken erkannt wurde. Und das zieht sich eigentlich wie so ein roter Faden durch alle Bereiche durch. Essen und Trinken ist ja ein wunderbarer Marketing-Aspekt, sich von anderen mit einem tollen Essen, mit einer tollen Qualität abzugrenzen. Und da ja auch Seniorenheime im Wettbewerb stehen, auch Krankenhäuser, ist es doch viel einfacher zu sagen, Mensch, da gibt es so eine tolle Ernährung, als zu sagen, Mensch, die haben ja auch einen super tollen Röntgenapparat oder was auch immer. Ja, also die Technik wird ja von vielen Menschen vorausgesetzt, die Hightech-Technik heute in den Krankenhäusern. Aber Essen und Trinken ist eigentlich sowas Naheliegendes, wo man viel besser punkten kann mit deutlich weniger Invest. Und das ist aber offensichtlich noch nicht überall so deutlich zutage getreten. Und ja, vielleicht müssen wir da noch ein bisschen bohren. Und letzter Satz, die Branche hat dummerweise auch keine richtige Lobby. Also die ist in Berlin nicht wirklich so sichtbar, weil sie eben vielleicht auch zu unterschiedlich agiert und weil es so unterschiedliche Bereiche sind. Und das müsste man eigentlich auch dringend mal abstellen.
Habe ich auch eine interessante Studie dazu gelesen. Wir sind weltweit, arbeiten 30% Menschen um Lebensmittel herum, vom Erzeuger bis zum Koch, Veredler nenne ich uns ja auch manchmal. 30% der Weltbevölkerung arbeitet daran. Wir machen aber nur 3-5% des Bruttosozialproduktes aus. Schon interessant, wenn man sich das überlegt. Im Übrigen, was dann immer auch noch eine große Aufgabe von uns ist, ist ja letztendlich auch das Klima zu berücksichtigen. 15% soll unsere Branche wohl am CO2-Ausstoß beteiligt sein.
Ich leite mal über so Richtung Endspurt. Wir haben ja schon das eine oder andere besprochen. Aber wenn wir in der Runde zusammenkommen, würde ich auch gerne noch die Frage stellen, was kommt wohl so in Zukunft? Gerne Frage an euch beide. Was glaubt ihr, in welche Richtung entwickelt sich die Branche? Wir haben auch gelernt, wie vielfältig sie ist. Was glaubt ihr? Was sind die großen Themen?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich denke, die Individualisierung für jeden Einzelnen wird ein ganz großes Thema sein. Das bedeutet, dass durch technische Möglichkeiten, durch die Digitalisierung, jeder zukünftig das an Essen und Trinken angeboten bekommt, das ihm gut tut und das auch seinem Gesundheitsbild entspricht. Das wird sicherlich ein wichtiger Markt werden. Das sehen wir auch heute schon. Da gibt es sicherlich weitere Entwicklungen zu sehen, wie sieht die persönliche Situation aus, wie gesund ist der Mensch oder was hat er für vielleicht auch für Krankheitsbilder, um dann individuell der Person das Richtige anzubieten. Das wird hoffentlich auch dann irgendwann im Krankenhaus ein Thema werden. Da gibt es ja heute auch schon Entwicklungen, dass eben Krebspatienten eine andere Ernährung brauchen. Und wir haben ja auch dort Jahre nach der Vollkost und leichten Vollkost und Diäten, da gibt es unheimlich viele Diäten. Das ist eigentlich über viele Jahrzehnte, muss man sagen, so das, was das Krankenhaus heute anbietet. Aber ich glaube, dass gerade in dem privaten Bereich die Thematik noch um sich greifen wird, in Kombination mit vielleicht auch Ernährungsangeboten und Tipps und Sportangeboten. Das wird sicherlich einer der ganz großen Megatrends der Zukunft werden, sich individuell so zu ernähren, dass die Person sich gut fühlt. Und das wird sicherlich am Arbeitsplatz genauso gelten wie in allen anderen Bereichen, die wir heute schon besprochen haben.
Ja, Michael, nichts für dich, individuelle Ernährung, ne?
Naja, also auch bei individuell ist ja sicherlich die Möglichkeit, sich ein Schnibo zu bestellen, oder?
Du wirst ja jeden Tag ein Schnibo bestellen. Irgendwie ist es in jedem Podcast drin, dass wir über Schnibo reden, ne? Obwohl wir über gesunde Ernährung und individualisierte Ernährung sprechen und Trends und Plant-Based und was auch immer, aber der Schnibo muss einmal rein, ne?
Der muss rein. Es wurde auch langsam Zeit. Ich wurde langsam unruhig,
Bernhard. Vielleicht steht ja demnächst Schnipo für Schnitzelpolizei. Ne?
Ja, besonders wegen der Mayonnaise.
Schlecht für mich.
Burkhard, was isst du denn eigentlich am liebsten?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich bin da eigentlich ziemlich breit aufgestellt. Ich esse sehr gerne Teigwaren, Nudeln, Schnipo auch, aber manchmal schon fast ein bisschen mit dem schlechten Gewissen. Ich denke, eigentlich gibt es so viele vegetarische interessante Speisen, die mir genauso gefallen. Bin in der Beziehung gar nicht so wählerisch. Ich merke selbst, dass ich weniger Fleisch esse als je zuvor. Und das tut mir gut und finde auch immer etwas auf den Speisekarten, was eben nicht mit Fleisch zu tun hat. Und esse aber auch gerne italienische, südländische Küche. Ja, alles dabei.
Also diese italienische, südländische Küche, du weißt ja, ich bin ja der westfälische eigentlich der Gründer der westfälischen Küche, des Vereins Westfälisch genießen, und unser Traum war ja immer auch mal die westfälische Küche in die Richtung der bayerischen Küche zu bringen oder der norddeutschen Küche zu bringen. Es gelingt uns auch sehr, sehr stark mit unserer Initiative. Mhm. Aber auch ich habe eine gewisse Affinität zur italienischen Küche und zur asiatischen Küche. Und es ist manchmal die Einfachheit in den Produkten, gerade der italienischen Küche, dass du ein bisschen Knoblauch, Basilikum, Tomate in eine frisch gekochte Pasta durch die Pfanne schwenkst und du hast einfach ein super Gericht mit ganz wenigen, Handgriffen, Zutaten, und du erzielst ein großes, auch nachhaltiges Essen. Also manchmal wundert es mich immer selber, wie einfach doch die italienische Küche ist und wie gut sie ist.
Ja, mit diesen schönen Gedanken an die italienische Küche schließen wir die heutige Folge. Herr Schmidt, ganz lieben Dank für die Zeit, für den tollen Einblick. Ich fand auch gerade das Thema Trends, auch den politischen Aufruf, super spannend. Komplett neu hatten wir hier noch gar nicht in diesem Podcast. Ganz lieben Dank und Servus nach München.
Gerne.
Ciao.
Tschüss.